Tatsächlich habe ich mir überlegt, was lasse ich da? Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es einfach am einfachsten ist und am bewährtesten, wenn es nicht etwas von mir ist, sondern etwas aus Gottes Wort. Darum lasse ich euch heute den Bibeltext da von Paulus mit der Betonung dazu, dass es um den Reichtum bei Gott geht. Ich bin jetzt ein bisschen provokativ, aber manchmal habe ich das Gefühl, ist der Pastor wie ein bisschen der Reichtum von einer Gemeinde. Und jetzt geht er quasi. Jetzt hat man niemand mehr, der da die einzelnen Tröpfchen an christlicher Freude in der Gemeinde aus dem Wasserhahn rauszieht. Jetzt müssen wir es wieder selber machen. So ist es nicht. Der Wasserhahn fließt. Ich habe immer so das Bild, wenn ich von Reichtum rede, habe ich immer das Bild von mir vom Dagobert Duck. Einfach der riesen Turm, wo du kannst im Geld schwimmen kannst. Es geht nicht um materiellen Reichtum, aber um Reichtum bei Gott. Und von dem haben wir mega viel da in dieser Gemeinde. Und ich will hier einen Text anlassen, wo es auch um das geht. Es ist ein Gebet von Paulus und ich lese es euch vor. Es steht, wie gesagt, im Epheser, im ersten Kapitel, Vers 15 bis 23. Ich lese es euch vor, für die, die es nicht lesen können. Wir hören auf das Wort von Gott. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist das Wort von Gott. Wenn man das Gebet im Griechischen liest, dann fällt zuerst mal auf, dass es sicher nicht ein freies Betens Gebet war. Weil der Paulus macht in diesen ganzen Vers genau zwei Sätze. Also unglaublich, voll mühsam. Einfach nur Komma, weiter. Und weil ich jetzt nicht jeden Vers darüber predigen kann, sonst müsste ich noch mal ein halbes Jahr da angestellt sein, habe ich euch quasi die Aufgabe vorweggenommen, um die grammatikalische Arbeit zu machen. Also ich habe mal geschaut, wo ist das Subjekt, wo ist das Prädikat, um ein bisschen herauszufinden, was ist der Kern von diesem Gebet? Was ist das, was um Paulus wirklich darum geht? Und ich sage euch jetzt das einfach, leset es zu Hause an, kommt mal mit mir auf den Weg mit. Es ist Vers 18 und 19. Der Reichtum von Gott. Dass wir die Reichtümer von Gott mögen erkennen. Um das geht es um Paulus. Und es ist auffällig, der Paulus betet am Anfang von seinem Brief an die Christen in Ephesus. Und er betet aus tiefem Herzen und nicht für Probleme, die Christen dort hatten. Das beeindruckt mich. Also es könnte ja so sein, dass man als erstes an die Kranken denkt und an die, die es schwierig haben und vielleicht an die, die besondere Freude haben. Aber die Christen haben bestimmt viele Probleme gehabt. Es ist aber nicht das, was der Paulus dafür betet. Er betet auch nicht, oh Herr, schenk einen neuen römischen Kaiser, dass es uns besser geht. Er betet auch nicht vor Schutz vor fremden Armeen. Nein, heisst das, wir sollen nicht so beten? Wir haben die Aufforderung von Jesus, dass wir beten sollen für die Regierung. Und im 1. Timotheus 2 sagt der Paulus selber, wir sollen für die Regierung beten, für den Frieden auf der Welt, für das tägliche Brot. Aber es ist bestechend, dass, wenn der Paulus richtig leidenschaftlich betet, aus seinem tiefen Herz für die Gemeinde, dann betet er nicht für die Umstände der Gemeinde, für das, was es vielleicht gerade im Moment braucht, sondern für etwas viel Größeres. Er betet nicht für die Situation, er betet dafür, für Erkenntnis, dass der Reichtum, den sie haben, die Gemeinde, der Reichtum, den sie in Christus haben, dass sie den erkennen können. Das ist das, was der Paulus am meisten will. Wieso? Weil, wenn du das hast, was der Paulus da dafür betet, wenn ihr als FG Bülach das habt, was der Paulus da dafür betet, dann spielen die Umstände keine Rolle mehr. Dann sind wir nicht abhängig von unseren Umständen, die uns prägen in unserem Leben. Wenn du das, was der Paulus da im Text betet, nicht hast, vielleicht die Erkenntnis von diesem Reichtum, wenn dein Leben super läuft, die Umstände sind super, ich glaube, dann ist die Gefahr gross, zum Stolz zu werden und oberflächlich. Und ich glaube, es gilt genauso für die Gemeinde. Wenn in der Gemeinde die Umstände super sind, wenn alles wie am Schnürli läuft, dann vergessen wir, was wirklich wichtig ist. Der Zustand wird der Gott und wenn der wegbricht, bleibt nicht mehr viel. Plötzlich wird es mal schwierig und was ist dann noch da? Das Schlimmste, glaube ich, wenn wir auf das Gebet von Paulus schauen, sind gute Umstände ohne die Erkenntnis über den Reichtum von Gott. Das Schlimmste. Ich glaube, du bist näher am Himmelreich, wenn du richtig blöde Umstände hast in deinem Leben. Wenn es überhaupt nicht am Schnürli läuft. Ich glaube, du bist näher, wie wenn du das Gefühl hast, die guten Umstände, das ist das Leben. Der Paulus betet nicht für die Umstände, er betet, ich will, dass sie das haben. Dass sie das haben. Was? Ja eben, Reichtum, ein Schatz, ein riesiges Guthaben. Also, wir gehen heute durch. Als erstes, wer hat das Guthaben? Ein Guthaben, das ist einfach zum Vorstellen, wir haben ein Konto. Wer hat ein gewaltiges Guthaben wie der Dagobert Duck? Nicht nur materiell, aber ein riesiges Reichtum bei Gott. Wer hat das? Zweitens, was ist das für ein Guthaben? Also eben, es ist nicht materiell, aber was ist es dann? Und drittens, wie holst du es ab? Das ist entscheidend. Du kannst mega viel Geld haben, wenn du kein Kärtchen hast, dann nützt dir alles nichts. Wie holst du es ab? Erstens, der Paulus sagt, was wir für wer das wunderbare Guthaben hat. Und dass der Paulus das Gebet überhaupt erst betet, sind zwei Sachen entscheidend. Nämlich, er hat von diesen Christen, die er nicht kennt, hat er gehört. Er hat gehört von ihrem Glauben an Jesus Christus und er hat gehört von ihrer Liebe, die sie untereinander haben. Der Paulus betet das Gebet für Christen, die er noch nie gesehen oder kennengelernt hat. Also es geht mir da jetzt anders, wenn ich das für euch bete. Ich würde euch schon kennen. Der Paulus kennt sie nicht. Aber das zeigt uns gerade, was ist entscheidend, dass er das kann beten. Der Glaube an Jesus Christus zuerst und die Liebe für alle Heiligen. Was ist das Erste? Glauben an Jesus Christus. Wisst ihr was? Glauben kommt zuerst. So wie es in diesem Gebet ist, Glaube ist entscheidend. Es ist nicht entscheidend, in erster Linie, wie du lebst. Das klingt jetzt völlig falsch in deinen Ohren und es ist völlig zu Recht, dass das falsch klingt, aber bei Jesus kommt immer der Glaube zuerst. Und in unserer Kultur ist es häufig umgekehrt. Es ist egal, was du glaubst. Hauptsache, du lebst gut. Hauptsache, du bist tolerant. Zuerst kommt das Leben und dann kommt der Glaube. Bei Jesus ist es umgekehrt. Es ist wichtiger, was du glaubst und erst dann, was du lebst. Wieso ist das so? Weil das, was du glaubst, bestimmt dein Leben. Was deine tiefe Überzeugung ist, wird sich in deinem Leben zeigen. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du einen guten Freund hast, der dir sagt, Dani, ich vertraue dir aufs Tiefste. Ich weiss, du bist immer da für mich. Wenn ich ein Problem habe, komme ich zu dir. Das ist eine Überzeugung, das ist Glauben. Jetzt kommt tatsächlich ein Problem im Leben von dem Menschen, von meinem guten Freund. Wenn er nicht bei mir anklopft und bei mir nicht Hilfe sucht, dann zeigt das einfach seine tiefe innere Überzeugung, nämlich eben genau, dass er kein Vertrauen hat, dass er nicht bei mir Hilfe suchen will. Die tiefste Überzeugung, die kommt früher oder später führen. Darum, bei Jesus ist es wichtiger, was du glaubst und erst dann, was du lebst. Und der Lebensvollzug, der kommt schon. Er ist nötig. Und das Zweite ist genau der Lebensvollzug. Also, wie du lebst. Jetzt, Liebe ist wichtig. Und das ist spannend, das heisst da, sie haben alle Heiligen gern gehabt. Jetzt Heilige bei unserem Sprachgebrauch ist das so der mit dem Kreisli oben drauf, der besonders lieb. Der Paulus nennt alle, die an Jesus glauben, Heilige. Ja, also auch die, die der Lebensvollzug nicht heilig aussieht, das sind auch Heilige, weil sie eben an Jesus Christus glauben. Glauben ist Grundlage und das Leben ist nötig. Wenn ihr einen Brief von den Korinther leset, dann seht ihr dort ein gewaltiges Problem. Problem, wie der Paulus selber sagt, wie es nicht einmal bei den Nicht-Christen gibt. Und das sind trotzdem Heilige. Und sie haben die alle gern. Und ich habe noch ein bisschen kennengelernt. Und ich glaube, in jeder Gemeinde hat es einfach Leute, wo man selber besser kann wie mit anderen. Und trotzdem, da, bei denen Gläubigen, die der Paulus gehört hat, da ist Liebe für alle Heiligen, also für jeden, der in dieser Gemeinde ist. Und letztendlich ist es ja so, wenn sich das nicht zeigt, was du glaubst in deinem Leben, dann glaubst du nicht wirklich. Also das gehört einfach zusammen. Wenn du sagst, ich bin Christ, aber früher oder später bist und bleibst gleich egoistisch, dann muss irgendetwas mit deinem Fundament ein bisschen verkehrt sein. Das heisst, wenn du jetzt da sitzt und du kannst sagen, doch, das stimmt auch für mich. Ich glaube an Jesus Christus, an das, dass er ganz Gott ist und ganz Mensch ist, dass er auf die Welt gekommen ist, auferstanden ist und heute noch lebt. Und ich in einer Gemeinde bin und Liebe habe für alle Heiligen, dann hast du das Guthaben, was jetzt darum geht. Was ist das für ein Guthaben? Was ist der Reichtum von Gott? Und der Paulus nennt drei Sachen. Er nennt, ich bete, dass ihr die Hoffnung von seiner Berufung erkennt. Die Hoffnung von seiner Berufung. Erstes Reichtum. Das zweite, der Reichtum von seinem herrlichen Erbe in allen Heiligen. Also keine Angst, wir gehen da noch rein. Und das dritte, die unvergleichliche Kraft von Gott. Wir machen es so, wir fangen beim Grossen an und gehen zum Kleineren. Das Gesamtpaket. Der Paulus sagt uns ganz einfach, ich will, dass ihr wisst, was ihr habt. Er sagt dem Dagobert, ich will, dass du weißt, wie viel Geld du in deinem Turm hast. Ich will, dass ihr Gläubigen wisst, wie unglaublich reich ihr seid. Das klingt komisch. Und vielleicht mag ein Bild helfen. Führt dir ein 8-jähriges Mädchen vor Augen. Ein 8-jähriges Mädchen, und es wohnt im Waisenheim. Das 8-jährige Mädchen wünscht sich von ganzem Herzen einfach eine Mami zu haben. Und da kommt eines Tages eine Frau in das Waisenheim hinein, schaut das Mädchen an, nimmt sich einen Stuhl, sitzt neben das Mädchen hin und fängt einfach mit dem Mädchen an reden und sagt, hey, schau, ich bin da und ich würde gerne so ein Mädchen wie dich adoptieren. Wollen wir mal zusammen reden? Und sie sitzen hier, sie fangen an reden. Und man merkt richtig, wie ein Mädchen sein Herz aufgeht zu dieser Frau hin. Und das Gleiche passiert bei dieser Frau. Die Frau fängt an, das Mädchen richtig gerne zu bekommen. Sie fangen sich an, verstehen, an kennenlernen. Und es kommt der Moment, wo die Frau fragt, wo sie das Mädchen fragt, willst du meine Tochter werden? Darf ich dich adoptieren? In dem Moment, was sagt das Mädchen? Wird das kleine Mädchen hingehen und sagen, das ist mega lieb. Also, darf ich jetzt deine Kontoauszüge sehen? Weil ich wette, weißt, wenn ich schon wählen kann, hätte ich gerne eine Mami, die einfach genug hat, weißt, also, wo du mir auch kannst richtig etwas leisten. Steht das Mädchen hier und sagt, also, ich meine, jetzt bist du mega nett, aber wie hast du das Gefühl, wird unsere Beziehung so sein, wenn wir 30 sind? Also, weißt, wenn ich dann auch mal einen Mann habe, willst du irgendwie so mich bevormunden und meine Kinder selber erziehen? Oder? Nein! Das Mädchen wird einfach sagen, ja, ich will, und fällt dann einer Frau um die Arme, um den Hals. Sie wird einfach begeistert sein, dass da jemand ist, der sie adoptieren will. Und so sagt es auch der Petrus. Wir sind am Anfang, wenn wir zum Glauben kommen, sind wir neugeborene Babys. Es ist so, dass wir einfach zu Jesus kommen und dankbar sind, dass unsere tiefsten Nöte angegangen werden. Dass wir einfach mal Annahme haben, Vergebung. Dass wir einfach mal Liebe haben. Das, was vor Augen ist, ist entscheidend. Dass wir einfach kommen dürfen. Und wir sehen einfach, da ist Versorgung. Man macht sich nicht mehr Gedanken. Wir können nicht mit viel Einsatz ein Christ werden. Also du kannst mega viele Sachen tun, es nützt trotzdem nichts, um Christ zu werden. Du kannst einfach anfangen zu erkennen, da gibt es jemanden, der liebt mich. Und ihm um den Hals fallen. Was ist, wir machen das Bild noch ein bisschen weiter. Was ist, wenn die Frau, die das Mädchen adoptiert, eine von der reichsten und mächtigsten Frauen ist auf dieser Welt? Einfach way over the top. Hillary Clinton, was auch immer. Einfach so eine Frau, mit, die du einfach kennst in der Welt. Mega viel Geld. Wird sie zu dem 8-jährigen Mädchen hingehen und sagen, du, schau, es ist jetzt so, deine Mami ist mega reich. Mega, mega reich. Und hat mega viel Macht. Ich wette, dass du jetzt schon dich darum kümmerst, um parat zu sein, um das zu übernehmen. Nein. Im Moment ist das 8-jähriges Mädchen. Das 8-jährige Mädchen, das soll einfach mal heranwachsen. Seine Mami gerne haben. Lernen. Das Leben geniessen. Aber es wird der Moment kommen, wo das Mädchen älter ist. Und dann kommt der Moment, wo die Mutter tatsächlich wird sagen, hey, komm, wir sitzen mal hin. Du hast es vielleicht schon gemerkt. Ich habe einfach wirklich viel Einfluss in dieser Welt und viel Geld. Und viel Geld, das heisst mega viel Verantwortung. Und das werde ich dir irgendwann geben. Richtig viel Verantwortung. Und was das heisst, ist, dass du sehr viel Gutes wirst können machen mit dem. Oder du kannst es zum Feister ausrühren, schlecht zu tun. Und ich wünsche mir so fest, dass du die Verantwortung nehmen kannst und Menschen dienen damit. Weil du meine Tochter bist, liegt da etwas Gewaltiges vor dir. Du siehst das auch, um da mit einsteigen. Und in der Bibel lesen wir, dass wenn wir Christ werden, so etwas wie von dem Vater auch haben. Im ersten Moment wissen wir einfach, eben da ist Brust, da ist Milch. Wir brauchen auch Grundversorgung. Hey, aber wenn es bei der Grundversorgung bleibt, das ist ein mega tristes Leben. Dann hockst du eben an dem Wasserhahn, wo es rauströpfelt und du fragst dich, ja, ist jetzt das Christsein? Wir wollen die drei Beispiele, jetzt noch mit Details gehen, wir wollen die drei Beispiele von diesem Reichtum anschauen. Das erste Beispiel ist die Hoffnung von seiner Berufung. Das ist ein Reichtum, ein gewaltiges Guthaben, das wir haben bei Gott. Der Reichtum von seiner Berufung. Die Hoffnung von seiner Berufung. Was heisst das? Ich glaube, es sind zwei Momente. Das eine ist Zukunft gerichtet und von dem haben wir schon viele Predigten gehört. Es ist so, was uns erwartet, wenn wir Christ sind. Eine neue Schöpfung, sie bei Gott. Und über das will ich jetzt nicht reden, weil das haben wir schon genug gehört. Ich glaube, ein Teil, wo wir nicht so oft darüber hören, ist der rückwärtsgerichtete. Die Berufung. Wie bist du Christ geworden? Die Hoffnung von seiner Berufung kann man auch so formulieren. Kennst du die Hoffnung, die davon kommt, dass er dich gerufen hat? Dass Gott dich gerufen hat? Der Paulus hat das etwa so gemeint, wie er es im 1. Korinther 26 folgende schreibt. Ich habe die Vers nicht für den Beamer, aber ich will sie euch vorlesen. Kennst du die Hoffnung, die darin liegt, dass er dich gerufen hat? Er schreibt an Korinther im 1. Kapitel ab Vers 26 folgendes. Ich lese euch 26 und 27 und dann ab 30 wieder. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Können wir machen. Schaut euch mal an. Was für Leute hat sich Gott ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, Entschuldigung, Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, also ich steuere jetzt selber auch drin, gell? Wenn man nach menschlichen Maßstäben danach urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Und dann ab Vers 30, ist es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit anderen Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Das ist es. Sinnet nach über eure Berufung. Was ist der Grund, wieso dass du Christ bist? Weil er dich berufen hat. Nicht, weil ich weise bin, nicht, weil ich liebenswürdig bin, bin ich nicht, sondern vielmehr, trotzdem, dass ich nicht liebenswürdig bin, hat er mich berufen. Er hat mich berufen, trotzdem, dass ich das Gefühl habe, ich bin stark. Rettung ist nicht für die Starken und die Liebenswürdigen. Rettung ist durch einen Starken und Liebenswürdigen passiert. Unser Retter Jesus Christus ist schwach und zerbrochen am Kreuz gehangen, beladen mit unserer Hässlichkeit. Und das ist herausfordernd. Wenn ich so eine Passage lese, wie im 1. Korinther 1,26, muss ich immer wieder sagen, ist das nicht Vorherbestimmung? Ist nicht Vorherbestimmung? Und seit dem Studium beschäftigt mich das Thema. Wieso stehe ich da und bin ich Christ? Ich habe nichts dazu beitragen. Nichts. Und ich bin mir sicher, es geht vielen von euch auch so. Nicht durch Leistung. Wieso ich? Und der Paulus sagt jetzt genau einfach, ich will, dass ihr die unglaubliche Hoffnung kennt, die in dieser Berufung drin liegt. Eine gewaltige Hoffnung. Er sagt, wenn wir anfangen zu schmücken, was es heisst, wenn wir anfangen darüber nachzusinnen, effektiv ergreifen, dass wir von Gott gewählt sind und Gott uns liebt, nicht weil wir gut sind, nicht weil wir weise sind, einfach weil er uns liebt, dann schickt dich das in die Welt mit einer unglaublichen Hoffnung. So eine gewaltige Hoffnung. Weisst du es, dass das bei dir so ist? Ich muss sagen, dass sich das auch in meinem Herzen noch am Setzen ist. Ich bin in die Nachfolge von Jesus gerufen und ich habe es nicht verdient. Nicht verdient. Er hat einfach gerufen, es ist Gnade. Aber was heisst das? Das heisst, wenn ich mit einem Nonni-Christ rede, dann weiss ich, dass der Nonni-Christ ein besserer Mensch sein könnte wie ich. Weil es ist nicht mein Verdienst, so wie ich bin. Es gibt Menschen, die sind besser wie ich. Es ist da ein Unterschied, weil ich Jesus nachfolge, aber es ist ein Respekt, weil jeder andere Mensch ist genauso wertvoll. Was heisst es noch? Es heisst, dass wenn ich jemanden sehe, der noch nicht Christ ist, habe ich Hoffnung für ihn. Weil es gibt keinen, der so der Typ Christ ist. Also, der könnte es noch verwünschen. Nein, es gibt generell keinen, der der Typ ist, zum Christ zu sein. Niemand. Weder du noch ich. Es gibt keinen veranlagten Christ. Ich bin es nicht. Und das heisst, jedem, dem ich begegne, für den ist Hoffnung da, dass er ein Kind vom Vater werden kann, dass er erkennt, wer Jesus Christus ist. Weißt du, dass du berufen bist? Und vielleicht ist es etwas, was in deinem Kopf ist, aber es ist noch nicht in deinem Herz. Ja, es ist ein Wunder, wenn jemand zum Glauben kommt, aber genauso ist es das bei dir gewesen. Und wenn du in dieser Welt nicht rumlaufst und Hoffnung hast für jeden und jede, dann weißt du nicht, dass du berufen bist. Zweitens, der Reichtum von seiner Herrlichkeit im Erbe in den Heiligen. Und das ist wirklich fantastisch. Ich habe ja Zeit gehabt, um darüber nachzusinnen. Darum erkläre ich euch jetzt, weil ich jetzt nicht gerade das grosse Jubelgeschrei gehört. Wieso, dass das so genial ist? Das ist in meinen Augen, wow, ein Riesenschatz. Nur wenn du auch staunst, dann bist du wirklich zu diesen Reichtümern gekommen. Ist dir das bewusst? Das heisst, wir probieren jetzt miteinander zu staunen. Was ist sein herrliches Erbe? Überleg dir mal, du bist Götti von Bill Gates. Der Bill Gates, einer der reichsten Männer der Welt, hat Geburtstag. Und du hast die Aufgabe, ihm ein Geschenk zu machen, wo er nachher sagt, wow, Donny, oder wie auch immer, danke vielmals für das riesige Geschenk, das ist das Wertvollste, was ich habe. Das ist mein Schatz von jetzt an. Mach mal an Bill Gates so ein Geschenk. Mir ist so in den Sinn gekommen, es müsste etwas mega außergewöhnlich sein, vielleicht eine Mona Lisa oder so, was es nur einmal gibt auf der Welt. Vielleicht könnte das noch irgendwie klappen, aber hey, mega schwierig. Wie machst du so jemandem noch ein Geschenk? Und jetzt, wie ist das bei Gott? Der Allmächtige, der Himmel und Erde gemacht hat, der immer schon war und immer wird sein, der über alles ist und in allem. Was ist das bei Gott, dass er sagt, das ist mein grösster Schatz? Das ist mir das Allerwertvollste. Das bist du. Es ist die FG Bülach. Sein herrliches Erbe, das, was er beschützt und besitzt und über alles liebt, ist in den Heiligen. In uns. In uns, die Kind sind von ihm. Du und ich, wir sind die Fülle von seinem Reichtum. Fülle von seinem Reichtum. Also schaut euch mal an. Wir sind die Fülle vom Reichtum von Gott. Fülle, das ist Pleroma, ein fantastisches Wort, das heisst voll. Alles. Wir haben gestern einen Inline-Hockey-Match gehabt und wir haben unser ganzes Potenzial abgerufen. Wir haben so gut gespielt wie noch jede Saison und wir haben gewonnen. Wenn die Schweizer Fußball-Nazi die Weltmeisterschaft gewinnen, dann haben sie die Fülle von ihrem Potenzial erreicht. Sie haben absolut alles ausgeschöpft, was sie hatten. Und jetzt ruft sie das vor das Auge. Der grosse Gott, der alles hat, der Überfluss hat, bis ans Ende der Welt. Wenn der sein Potenzial ausschöpft, dann ist das seine Fülle von der Herrlichkeit, seine Fülle vom Reichtum. Und die Fülle vom Reichtum von Gott ist in uns. Hey, und jetzt magst du dich fragen, und das ist eine super Frage, ist, wenn das so ist, wie rufe ich es ab? Es ist ja krass. Der allmächtige Vater sagt, die Fülle von allem, was er hat, ist in uns. Wie rufe ich es ab? Eins ist sicher, wenn man diesen Satz versteht, der Reichtum von der Herrlichkeit von seinem Erbe ist in den Heiligen. Wenn man diesen Satz versteht, dann werden wir Kraft haben bis ans Lebensende, um nie mehr sündigen. Bin ich davon überzeugt. Um nie mehr zu sündigen. Was also liegt in dem Satz Reichtum von seinem herrlichen Erbe der Heiligen? In Jesaja 49, 18, für die, die jetzt voll fit sind im Alten Testament, die verstehen das, was das heisst. Ich probiere es euch nachher noch erklären mit Wort von heute. Dort steht, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ja, du wirst alle deine Söhne, das ist von Jerusalem dreht, du wirst alle deine Söhne wie ein Schmuckstück anlegen und dich mit ihnen gürten wie eine Braut. Also so richtig schmücken. Führt ihr Ältere vor die Augen, die an der Siegerehrung von ihrem Kind dabei sind, wo gerade das Skirennen gewonnen hat in der Skiferien. Die stehen dort und sind so stolz, dass ihr Kind zuoberst auf dem Podest oben steht. Und jetzt stell dir Eltern vor, die vor dem Jugendgericht stehen, ihr Sohn oder ihre Tochter sitzt auf der Anklagebank Und sie wollen einfach nur im Boden versinken, verzweifelt und beschämt. Dass ihr Sohn oder ihre Tochter dort auf der Anklagebank sitzt. Weißt du, was ist los? Die Eltern können nichts beeinflussen. Weder die, die vor dem Siegespodest stehen, noch die, die vor dem Jugendgericht stehen. Sie können nicht wählen, was passiert. Sie stehen einfach da und schauen zu. Die Kinder sind ein Ornament, ein Schmuckstück der Eltern. Ich meine, ich kenne das jetzt mehr aus der Kinderperspektive. Vielleicht kommt die andere mal noch dazu, aber wir können es uns vor Augen führen. Kind, sagen ihren Eltern mit dem, was sie tun, wo sie sind, wo sie leben, entweder du bist herrlich, du bist wunderschön, du kommst eher rüber, du stehst dort vor dem Siegespodest als Eltern. Oder Kind sagen vor der ganzen Welt, Papi, Mami, du bist hässlich. Du bist nichts. Schau mich an, dann sehen sie, wie du bist. Gott sagt, dass er seine Herrlichkeit an uns, an seine Heiligen gebunden hat. Das heisst, wenn du gegen ihn rebellierst, wenn du ihn verwirfst, dann folgst du ihm nicht nur nicht, sondern du trampelst auf seinem Herz um. Du zeigst der ganzen Welt, der Gott, der ist für nichts. Wenn wir also Sorgen darüber haben, was andere über uns denken, und das ist der unglaublich mutmachende Teil von dem Ganzen, was andere über uns denken, dann dürfen wir wissen, wir haben die Ehre vom Schöpfer der Welt auf unserer Seite. Ich meine, wir sind die, die auf dem Podest oben stehen können, und unten dran steht der, der uns gemacht hat, der, der die ganze Welt in seiner Hand hat. Wir haben die Ehre vom König. Gott steht unten dran und bejubelt uns. Wieso solltest du dir je wieder Sorgen machen, was irgendjemand von dir denkt, wenn Gott der ist, der dich bejubelt? Und das Letzte, und das möchte ich kurz und bündig machen, ist die überragende Grösse von seiner Kraft an uns. Ich meine, das ist die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist die Kraft, die dich zum Glauben geführt hat an ihn. Und das ist die Kraft, die Gott damit die Welt regiert, zugunsten von seiner Kirche. Seine Kraft ist so gross, dass er alles regiert für sein eigenes Volk. Und wenn wir uns zurückerinnern an die Daniel-Serie, vielleicht ist es noch irgendwo in einer Hirnwindung versteckt, die Tempelgeräte vor Augen rufen, wie Gott einfach alles in der Hand hat. Wie er der ist, der Sachen in die Hand gibt von mächtigen Menschen, wie er sie wieder wegnimmt. Und er ist der, der Türen auftut und Türen zutut in deinem Leben. Gott bestimmt, bei jeder Tür sie offen zu lassen oder sie zuzutun. Und das kann ebenfalls im Kopf sein oder im Herz. Er regiert die Geschichte. Lebst im Licht von dieser Wahrheit, dass es so ist, dass es nichts hat, was aus der Hand von Gott geht. Aus dem tiefen Frieden, den die Tatsache gibt. Das ist ein Reichtum, den wir haben bei Gott. Und jetzt die gute und letzte Frage und die alles Entscheidende. Wie holen wir es ab? Wir haben es schon mal angeschnitten. Wie holen wir den Reichtum ab? Wie holen wir den Reichtum ab, dass wir nicht kleine Babys sind? Wie holen wir den Reichtum ab, zu leben in dieser Kraft von Gott? So tief reinzusinken in sein herrliches Erbe, zu wissen, was die Hoffnung ist. Wie zapfen wir das an? Und wir finden die Antwort, meiner Meinung nach, eben im Vers 17 und 18. Ich bete, dass er euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gebe. Ihr erleuchtet die Augen eures Herzens. Vielleicht weißt du um die Reichtümer bei Gott. Aber es ist nicht dein Fundament. Es ist nicht das, was tief in dir verankert ist. Und ja, dann langt es nicht. Wenn es im Kopf ist, langt es nicht. Aber wie rutscht es vom Kopf ins Herz? Wenn du sagst, ich weiß, Gott ist bei mir, aber du lebst nicht danach, dann langt es nicht. Das ist eine Aussage von der Verzweiflung. Hört mal einen Menschen, der sagt, ich weiß, Gott ist bei mir, aber wenn du das Leben anschaust, dann sieht man es nicht. Das ist Verzweiflung. Es ist noch nicht wirklich gewahrt worden. Und der Heilige Geist kann kommen und den Reichtum in deinem Leben so real machen, dass du eben an einem Wasserhahn hängst, der einfach nur fließt. Und das Erste ist ganz einfach, bet das Gebet. Die Bibel, das Wort von Gott, lehrt uns beten. Wenn wir das beten, dann können wir nichts falsch machen. Bet es für dich, bet es für andere Menschen. Bet folgendermaßen: Gib mir den Geist von der Weisheit, von Wissen und von der Erkenntnis. Erleucht du die Augen von meinem Herz. Ich kenne die Reichtümer nicht. Ich lebe nicht mit Frieden, weil ich deine Macht nicht kenne. Ich lebe nicht unter Selbstkontrolle, weil ich nicht weiss, dass ich deine Fülle bin. Ich lebe nicht mit Zuversicht und Hoffnung, weil ich nicht weiss, wer mich berufen hat. Weil ich nicht weiss, dass ich berufen bin. Ich weiss vieles nicht. Gib mir einen Geist von der Weisheit und der Offenbarung. Zeig mir die Sachen, die bei dir sind. Bet so ein Gebet. Bet es mehrmals, bet es heute, bet es morgen. Und es wird darauf auslaufen, dass Gott dich verändert. Das ist seine Zusage. Das Zweite, beweg die Wahrheiten. Der Paulus schreibt es schon in diesem Gebet rein, wo er über die Kraft von Gott redet. Er fängt schon im Gebet rein, darüber nachdenken an, was die Kraft ist. Fang es an meditieren. Das ist jetzt ein heikles Wort vielleicht, aber fang es an meditieren. Nimm den Text, lies ihn durch und frag dich Folgendes. Frag dich, wie würde mein Leben aussehen, wenn das, was ich jetzt da gelesen habe, bis zu tiefst in mein Herz in die Lebenswahrheit wäre? Wie wäre ich anders? Wie würde ich fühlen? Wird sich das sofort verändern? Nein, ich glaube nicht. Aber es wird dich verändern. Und das Letzte, und damit will ich aufhören, ist, ruf dir in Erinnerung, dass Gott selber, als er auf dieser Welt war, das Gebet betet hat für dich. Jesus Christus betet, ein bisschen andere Worte, wie der Paulus das macht, aber genau die Sachen. Vielleicht habt ihr eine ruhige Minute mal oder Sonne heute Nachmittag. Leset Johannes 17 und überlegt euch, was Jesus da betet für euch. Und fragt euch auch dort, wenn das meine Lebenswahrheit ist, wie wäre ich anders? Wie würde ich anders fühlen? Betet um den Heiligen Geist, um Erkenntnis und Offenbarung. Zum sehen, wie der Reichtum ist. Und zulassen, dass er das schafft in euch. Jesus hat das quasi rückwärts betet für sich selber. Das finde ich so krass. Er hat betet, Vater, lehn mich ab. Rühr mich also wertlos fort und zerbrich mich mit deiner Kraft. Versenk mich, mach mich schwach. Er hat alles gegeben, dass er für uns hinstehen kann und eben ein positives Gebet beten. Und beten, ruf sie zu dir, Vater. Zeig ihnen, wie gross dein Erben ist und umgib du sie mit deiner Kraft. Der Richtung bei Gott zu kennen und zu beziehen, einen Geist von der Weisheit und der Offenbarung zu bekommen, das ist das Schönste und Süßeste und das Beste, was es gibt. Da braucht ihr keinen Pastor. Könnt ihr selber weitermachen, ihr habt alles, was ihr braucht. Die Herrlichkeit von Jesus zu schmücken, der Ort, wo du süßes Wasser zu trinken bekommst, dass du nichts mehr anders willst. Ich will noch beten. Himmlischer Vater, wir wollen deine Reichtümer kennen, das wollen wir mehr wie alles andere. Das grossartige Gebet in Epheser 1 ist vollpackt mit Wahrheiten. Hilf uns, das zu verstehen und auch zu beten. Hilf uns, zu bewegen, bis die Wahrheiten tief in unsere Form annehmen. Und danke, Jesus, dass du für uns eingestanden bist und heute noch tust, indem du dich untergeordnet hast und das, bis deine Fülle auch uns erfüllt. Und ich bete das im Namen von Jesus Christus. Amen.